Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Mein Vater hat das an dich hingebogen. Da herrschte noch Zucht und Ordnung in den 60er Jahren, wo ich Kind war. Mein Vater war damals in einer, ja, wenn ich das so sagen darf, in HJ, Hitlerjugend. Das war nun mal der Jahrgang, also diese Jahrgänge. Und diese Einstellung von ihm, ja, die habe ich ja teilweise zu spüren gekriegt. Ich wurde auch geschlagen, gezüchtigt noch. In der Schule durfte man in den 60er Jahren, durften die Lehrer einen auch noch schlagen. Ja? Mit Einwilligung der Eltern oder des Vaters. Und die Einwilligung haben die Lehrer von ihm bekommen. Klar prägt das auch ein bisschen. Ja, ab und zu kamen dann wieder die Sprüche irgendwo, wenn da irgendwie was war irgendwo, dann unter Adolf wäre das nicht passiert und der hätte durchgegriffen, eben diese Sprüche. Ne? Ja.
Und mit diesem heftigen Einblick in Peters Kindheits- und Jugenderfahrungen sind wir gleich mittendrin in einer weiteren Folge unserer zweiten Podcast-Staffel. Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Und ab dieser Folge wollen wir etwas tiefer gehen und wir beginnen damit, in den nächsten 3 Episoden einen Komplex zu beschreiben, der uns immer wieder aufgefallen ist, als wir uns mit den Interviews der Befragten beschäftigt haben. Dabei beginnen wir in der heutigen Folge mit der männlichen Erziehung, vor allem natürlich in der Familie. Und das schließt auch Themen wie Vorbilder und Autorität und Unabhängigkeit mit ein. Was dabei aber auch ganz wichtig wird, ist die Frage nach emotionalen Bezugspersonen beziehungsweise welcher Umgang mit Gefühlen erlernt wurde und wie sich das auf spätere Emotionalität auswirkt.
Genau, und in der Folge drauf, also in 2 Wochen dann, soll es um Alkoholkonsum beziehungsweise Drogenkonsum, Suchtverhalten im Allgemeinen gehen. Da wir in den Interviews schon stark herausgehört haben, dass das vielleicht auch in der Tendenz eher so eine männliche, möglicherweise Exit-Strategie sein könnte oder als so Umgang gehandhabt wird, also so der Konsum, beziehungsweise ganz allgemein, dass ein in jungen Jahren schon beginnender oder allgemein übermäßiger Alkoholkonsum als etwas Männliches verstanden werden kann. Und dies durchaus auch aus so einer emotionalen Verhärtung heraus, beziehungsweise aus so Einsamkeitsgefühlen oder eben auch der Unfähigkeit, mit den eigenen Gefühlen oder auch vermeintlichem Scheitern umzugehen.
Und die 3. Folge dieses Komplex, den wir zu beschreiben versuchen, bildet dann die Folge zu Männlichkeit und Gewalt. Und da werden wir das, was wir vorher gemeinsam besprochen haben, also zum Beispiel diese emotionale Verkümmerung und dann auch so Strategien, damit umzugehen, noch um die Beschreibung von Gewalt als etwas Männlichem erweitern. Also das heißt, wir gehen dann überhaupt erstmal der Frage nach, ob Gewalt sowas per se Männliches ist oder vorwiegend Männliches. Und wenn ja, wie sich das erklären lässt, also womit das zusammenhängt und was das einerseits für die derzeitige Gesellschaft bedeutet, in der wir leben. Aber eben auch, was das für eine Gesellschaft, die wir anstreben, in der wir dann später mal leben wollen, bedeuten würde oder müsste. Also wieder die Frage nach möglichen Handlungsstrategien einfach.
Genau, alles wieder wahnsinnig spannend, ist ja klar. Und wie immer auch zu kurz, um alles zu sagen. Also ein Vorwurf, den wir uns wahrscheinlich auch immer irgendwie machen werden.
Voll.
Es werden ja auch nicht umsonst zu jedem einzelnen Komplex, den wir hier auch nur ansatzweise anreißen, hunderte von Büchern geschrieben. Aber genau, uns geht's ja vor allem auch darum, die Befragten zu Wort kommen zu lassen und euch das mittels dieses Podcasts sozusagen weiterzuleiten. Also quasi eher auch ein Sprachrohr zu sein, um so einen, ja, möglicherweise Ist-Zustand zu beschreiben. Deswegen, genau, nicht lang schnacken, ran mit den nächsten Interviewauszügen zu der Frage nach Vorbildern und Vaterfiguren, was im Übrigen auch die Frage danach mit einschließt, wer überhaupt emotionale Bezugspersonen waren und unter welchen Umständen man so erzogen wurde.
Also es gibt einmal 3 Männer, die so meine ersten 3 Rollenbilder sind auf jeden Fall. Das sind mein Vater, mein Opa mütterlicherseits und noch ein Onkel, auch aus dem mütterlichen Zweig meiner Familie, oder ein Großonkel, das ist technisch gesehen. Alle 3 relativ alt, als ich sie kennengelernt habe, also tendenziell schon Rentenalter oder mein Vater noch davor, aber alles schon eher ältere Herren. Also dementsprechend war ich nie ein besonders sportlicher Junge, das hat mich nicht interessiert, weil ich habe die auch nie rennen sehen. Also ich war da von Anfang an immer ja, halt am Lesen und Verstehen von Dingen interessiert. Und dann später tatsächlich so richtig, also einmal so das Popkulturelle, also ich fand natürlich immer irgendwelche Actionhelden waren für mich als Jung absolut, also so Old Shatterhand und Winnetou, um mal was sehr Klassisches jetzt zu nennen, aber natürlich auch alle möglichen, keine Ahnung, Batman ist das ja der Superheld, der wirklich einfach nur trainiert hat, der nicht gedopt hat. Und ja, also das finde ich schon, also bis heutzutage, obwohl das inzwischen für meinen 32-jährigen Körper komplett unrealistisch ist, aber irgendwelche professionellen Kampfsportler auf jeden Fall, finde ich, also wenn man sieht, was die so machen, denke ich, Mensch, das machst du aber gut. Und aber das sind zumindest inzwischen eingenordete Vorbilder ein Stück weit. Und ich glaube, was bei mir auch wirklich problematisch ist, ist, dass ich weiß, also da muss ich auch noch gucken, wer das bei mir genau kommt, aber es sind so irgendwelche geschichtsträchtigen Personen. Also kannst fast sagen, so eine Zeit lang war mein Ziel wirklich immer, ich muss irgendwie es ins Geschichtsbuch schaffen. Von meinem Leben muss bleiben, dass sich andere noch Jahrhunderte später erinnern.
Ja, oder mein Bruder, mein Vater. Ansonsten fällt mir jetzt wirklich keiner ein, der als Vorbild. Naja, ich hatte damals mein also so lehrermäßig, ne? Also Lehrer waren ja alle weiblich zu der Zeit bei uns in der Grundschule. Später dann erst in der weiterführenden Schule hatte ich gern mit Männern zu tun. Aber mein Fußballlehrer war für mich damals Herr Fröhlich. Der war für mich ein Vorbild, auf den ich mich immer sehr gefreut habe. Und das hat mich so geprägt, dass ich sogar mein zweites Auto, was ich mir geholt habe, was ich immer noch besitze, war ein Auto, was mein Sportlehrer hatte. Und ich damals als kleiner 5-jähriger Stippi hinten im Auto gesessen habe mit 2 anderen und wir zum Fußballspiel gefahren sind. Aber da habe ich den Menschen halt so vergöttert und verehrt, obwohl er nur relativ kurz mein Fußballlehrer war. Also so dann schon eher so im Sportbereich Vorbilder gesucht.
Also zu meiner Mutter konnte ich immer gehen und konnte auch alles sagen, alles fragen. Also da hatte ich wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Zu meinem Vater nicht. Das war immer schwierig bis fast zu seinem Tod. Da hat sich dann nochmal das Blatt gewendet. Aber wie gesagt, dann war es ja leider auch schon fast zu spät, sag ich mal.
Warum, also vielleicht ist es auch schon zu intim, aber was war genau das Problem mit deinem Vater in seiner...
Ja, ich hatte keine, ich weiß nicht genau, woran es richtig lag, kann ich auch gar nicht sagen, so im Nachhinein auch nicht mal, also habe ich oft drüber nachgedacht. Ich habe einfach nicht so die Verbindung gehabt. Die ganz große Verbindung hatte ich schon als Kind zu meinem größeren Bruder. Ja, ich war, als er damals hatte einen Badeunfall, ja, im Wasser gesprungen, Herzschlag tot. Total gesund, alles wunderbar. Und ich war 12. Also, und er war eigentlich für mich immer der Vater. Obwohl der eine Quatsch ist, ne? Mein älterer Bruder. Aber da habe ich mich immer irgendwie wohl gefühlt. Der hat für mich auch alles hier gemacht. Der hat mir das Fahrradfahren beigebracht. Wäre mein Vater nie eingefallen. Ja, der hat aus dem alten Fahrrad neue gemacht, so ungefähr. Und dann hat er mit mir geübt und damit ich fahren konnte und so weiter und so weiter.
Ja, spannend. Der große Bruder oder allgemein so Geschwister als Vorbilder, häufig auch größere Geschwister, ältere Geschwister, eher noch als Mutter oder Vater, also insofern man Geschwister hatte. Das war ja auch was die Befragten öfter in den Interviews angesprochen haben.
Mein Bruder, da hatte ich tatsächlich, den habe ich halt auch über den Zeitraum, wo sich das so auch mit dem Pronomen so stark gefestigt hat, fast gar nicht gesehen. Also er hat ziemlich lange gar keinen Kontakt. Also weil ich auch unterwegs war, es war gar nicht gewollt. Und bei ihm ist mir das auch super schwer, ich glaube am allerschwersten gefallen. Weil ich hatte richtig Angst davor, dass er es nicht akzeptiert oder dass er das dass er das komisch findet oder dass er da nicht klarkommt. Wahrscheinlich auch, weil er einfach so ein, er ist halt ein Typ so, er ist halt mein Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin, mein Halbbruder, mit dem bin ich auch eng, aber das ist nochmal was anderes, wenn man so eng miteinander aufgewachsen ist und einfach so, er war halt der Junge, ich das Mädchen, so, er ist nur 1,5 Jahre älter als ich. Und auch jetzt ist er eben so ein, er ist halt ein Typ, er hat einen Bart, er ist wie ein Mann gebaut, er ist auch noch Jäger, keine Ahnung, so. Das ist halt so, also er stellt für mich schon sehr stark ein männliches Bild dar.
Ansonsten natürlich, dadurch, dass ich in einer großen Familie aufgewachsen bin, meine Geschwister auf jeden Fall, die ja schon Einfluss jetzt, sag ich ja, rein musiktechnisch, meinungstechnisch, ne, hat man halt viel Eindrücke oder jetzt nicht Meinungsmacher, ne, aber man hat halt viel von den Geschwistern mitbekommen. Deswegen sind sie definitiv Vorbilder.
Also ich glaube auch, dass mein großer Bruder eigentlich vielleicht sogar mehr als mein Vater so ein Vorbild war irgendwie in Sachen mit Interessen, irgendwie Politik-Sachen und irgendwie, ja, auch irgendwie Texte schreiben oder solche Dinge oder mal Theater machen oder sowas.
Also bei mir war das auf jeden Fall auch so, dass ich mich eher an meinen älteren Geschwistern orientiert habe.
Macht ja auch mega Sinn, also schon alleine, weil Geschwister einem so viel näher sind, was Alter und Lifestyle und Interessen und so weiter angeht. Mhm. Und man sich dann ja wahrscheinlich auch viel, viel eher irgendwie Dinge sagen lässt, als jetzt von der Elternautorität, wo man das Gefühl hat, die sind gar nicht so nah dran und wissen überhaupt nicht, wovon sie da reden. Mhm. Ja, also einfach, es ist halt ja oft auch dann doch irgendwie ein freundschaftlicheres Verhältnis, wo Gehorsam gar nicht so eine große Rolle spielt.
Mhm, aber genau, Gehorsam, weil du es gerade angesprochen hast, würde ich auch sagen, ist ja in der Tendenz was, also wenn Gehorsam von einem verlangt wird, wogegen man sich intuitiv vielleicht eher auflehnen möchte, also weiß, kann ich jetzt nicht allgemein sagen, aber würde ich jetzt erstmal so von mir und von dem, was ich so beobachten kann, auch in der eigenen Erziehung, die ich ausübe, da habe ich das beobachtet, aber vor allem eben dann, wenn es keine Erklärung dafür gibt, dass man jetzt irgendwas tun soll oder irgendwas lassen soll, so dass man es dann auch verstehen und akzeptieren kann, also dann lehnt man sich in der Tendenz eher auf und ich würde auch sagen, mit Geschwistern war das nochmal so eine andere Kiste irgendwie, also überhaupt so eine Verständigung untereinander, also zumindest bei mir, zumal wir uns andererseits auch untereinander oft so gegenüber den Erwachsenen beschützt und verteidigt haben oder beziehungsweise gegenüber irgendwelchen anderen blöden Leuten aus der Klasse oder aus dem Kiez, da würde ich sagen, war man als Geschwister eher auch nochmal so Verbündete.
Mhm, also ich weiß, was du meinst, nichtsdestotrotz bei meiner großen Schwester kenne ich das so, dass gerade weil ich ihr so viel nacheifern wollte und sie sich davon vielleicht auch ein Stück weit abgrenzen wollte, war das schon so mit einer der, naja, autoritärsten Beziehungen in meiner Kindheit, würde ich sagen. Ich habe dann selber gerade gegenüber meiner großen Schwester eine ganz, ganz krasse Erfahrung der Abgrenzung und Ablehnung auch durchgemacht und sie selber auch, ja. Mhm. Aber trotz dessen, dass das sehr prägend für mich war, kann ich auf jeden Fall in keinster Weise den Einfluss meiner Eltern leugnen, also beziehungsweise meiner Mutter und ihres langjährigen Partners, der auf jeden Fall auch saukolerisch war und ziemlich autoritär, was ja schon auch eine Vaterfigur ist, die uns in den Interviews häufiger begegnet ist, also gerade auch, wenn es dann um Abgrenzung ging.
Also genau, das fand ich auch auffällig, dass es beim Thema Abgrenzung schon auch oft um den Vater ging, also häufiger als wenn von der Mutter die Rede war. Und diese Ablehnung der Vaterfigur war schon zentral, also gerade bei Jüngeren, wo schon so eine Art Reflexion auch von männlichen Verhaltensweisen stattgefunden hat. Also auch, dass man das eben nicht so will, dass man nicht in bestimmten Dingen so werden will wie der Vater und das ganz bewusst sich schon überlegt hat, auch noch bevor man irgendwie selber Vater ist. Genau, und das betraf dann eben genau ganz konkrete Handlungen beziehungsweise Art und Weisen, die man so nicht wiederholen will und wollte. Also der Vater quasi als Negativvorbild, als Negativbeispiel. Mhm. Zum Beispiel, ja, sowas wie Alkohol oder ein Umgang mit Gefühlen betreffend. Die Vaterfigur also schon auch als Abgrenzungsfigur. Und allgemein war dieses Moment, sich abzugrenzen, für viele wichtiger in ihrer Entwicklung, als sich mit etwas zu identifizieren, würde ich sagen.
Ich hatte sehr, sehr schnell, spätestens seit dem Teenageralter, Pubertätsalter, ganz viele Vorbilder, die mir gezeigt haben, wie ich nicht werden will. Und heutzutage finde ich die Frage viel entscheidender. Nicht, dass wir ständig wissen, was wollen wir eigentlich, wie will ich sein, was will ich sein, wer will ich sein, sondern eigentlich ist die Frage viel entscheidender zu wissen oder zu fragen, was will ich nicht. Und wenn ich mir dessen sicher bin, was ich nicht will, dann habe ich eine gewisse Offenheit, dass anzuvisieren, was ich will, obwohl ich es vielleicht gar nicht so genau weiß. Und das war eine Orientierung schon in meinen Teenagerjahren.
Ja, so irgendwie als an Feminismus interessiert und sowas interessierter Typ irgendwie so irgendwie festzustellen und auch im Gespräch mit dann Freunden, also männlichen Freunden irgendwie so nicht so werden zu wollen wie die Väter, weil die so das nicht hinkriegen, irgendwie ein emotionales Gespräch zu führen oder sowas oder irgendwie aus so einer Unfähigkeit dann so voll komische Situationen entstehen. Also da denke ich gerade an den Vater von einem Freund von mir. Ja.
Ja, diese Abgrenzung von jüngeren Interviewten hat mich auch nochmal beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, ob das an gesellschaftlichen Veränderungen zwischen den Generationen liegt, also dass zum Beispiel feministische Themen vielleicht doch irgendwie relevanter werden oder man so Rollenvorstellungen hinterfragt, weil man mitbekommt, okay, damit geht's mir in meiner Persönlichkeit irgendwie nicht so gut und das muss ich irgendwie ablegen, wenn ich die und die Person werden will oder wenn ich da irgendwie einen guten Umgang mit haben will. Oder ist es einfach so, dass das so dieses ganz klassische Ding ist, was alle Generationen irgendwie durchleben, dass man sich erstmal so ein Stück weit vom Elternhaus abnabelt und dann aber später in einigen Jahrzehnten doch genauso wird wie die Eltern?
Ja, also das ist auch ganz witzig, dass du es sagst, weil ich das auch so teilweise in so meinen alten Freundeskreisen sehe, die irgendwie auch so auf die 30 zugehen oder auch schon drüber sind, dass sie teilweise wieder an die Orte zurückziehen, die man irgendwann mal mit wehenden Fahnen verlassen hat und denen sozusagen den Kampf angesagt hat und da auf keinen Fall jemals wieder zurück wollte oder auch mit diesem Lebensstil nichts mehr zu tun haben wollte. Aber genau, ich glaube schon, dass es für viele wichtig ist, um die eigene Position irgendwie auch zu schärfen, also diese Abgrenzung. Aber auf der anderen Seite bleiben Eltern, beziehungsweise hier ja eben oft der Vater, schon auch so eine Figur, an der man sich auch abarbeitet, die einen schon auch irgendwie beschäftigt. Das heißt also nicht nur im Sinne einer Abgrenzung.
Es ist ja immer so ein Ding, dass man sich irgendwie in der Pubertät irgendwie von den Eltern abgrenzt und sowas und dann später irgendwann vielleicht so ab 20 oder so feststellt, oh, da bin ich einfach genauso. Ja, die letzten Tage hatte ich irgendwie das so, dass ich zugeben musste, mir selber, so stimmt, dieser Kultursender ist echt der beste Radiosender irgendwie. Irgendwie Deutschland von Kultur oder sowas. Und so, ja, diese Jazz-Sendung, die mein Papa immer früher abends gehört hat, ist schon nett eigentlich, sich das anzuhören, was ich immer als Kind doof fand.
Ja, also Vorbild und Abgrenzung gehen auf die eine oder andere Art vermutlich immer so ein bisschen Hand in Hand, also kann ich mir vorstellen, zumindest irgendwie in der Tendenz. So würde ich das bei meinen Geschwistern zum Beispiel auch sagen, also dass sie auf jeden Fall beides waren und auch meine Eltern. Vorbilder, Leuten, denen ich irgendwie nacheifern wollte, die ich nachahmen wollte, aber auch Personen, von denen ich mich auf jeden Fall emanzipieren musste. Auch um zum Beispiel nicht immer in dieser kleinen Schwesterrolle oder kleinen Bruderrolle oder so zu verharren. Ich glaube zum Beispiel auch, dass mein kleiner Bruder da teilweise ganz schön ackern musste, also vor allem auch mir gegenüber als so großer Schwester. Genau, und trotzdem, ja, auf jeden Fall emotionale Bezugspersonen und Vorbilder sind einfach sehr, sehr wichtig und tragend für so eine Entwicklung und so ein Zurechtfinden in der Welt, also sich zu orientieren. Es sind halt nun mal auch die ersten Menschen, die uns da irgendwie so einen Weg weisen und uns Dinge erklären. Und ich finde es schon auch krass, wenn man sich vorstellt, dass es manchmal auch wirklich einfach nahezu ausschließliche Scheißerfahrungen sind, die man so mit Vaterfiguren oder überhaupt emotionalen Bezugspersonen gemacht hat. Beziehungsweise wenn sie halt einfach fehlen und es keinen richtigen emotionalen Rückhalt gibt.
Ich wurde auch geschlagen, gezüchtigt noch. In der Schule durfte man in den 60er Jahren, durften die Lehrer einen auch noch schlagen. Ne? Mit Einwilligung der Eltern oder des Vaters. Und die Einwilligung haben die Lehrer von ihm bekommen. Klar prägt das auch ein bisschen. Ja, ab und zu kamen dann wieder die Sprüche irgendwo, wenn da irgendwie was war irgendwo, dann unter Adolf wäre das nicht passiert und der hätte durchgegriffen, eben diese Sprüche. Ne? Ja. Ja, meine Mutter hatte auch nicht viel zu melden. Die hat sich da immer nur irgendwo so ein bisschen untergutert. Ich habe mich dann irgendwo, wo ich ja, die Pubertät durchlebt habe, bin damals mit 16 in die Lehre gegangen, nach der 10. Klasse. Da habe ich mich eigentlich so langsam abgekapselt von zu Hause. Ich bin auch mit knapp 18 von zu Hause ausgezogen. Da habe ich mein eigenes Leben gelebt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ein paar Monate vorher, na gut, ich bin jetzt ehrlich, hatte mein Vater mich wieder an der Wickel gehabt.
Da wollte mir wieder einen knallen. Weiß nicht mehr, worum das ging. Und dann bin ich so ein Stück an die Seite und dann habe ich diesen Faustschlag direkt hier auf meinen Kehlkopf bekommen. Und der hat sich rein verschoben und da hatte ich Todesangst, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Das hat dann ungefähr 2-3 Minuten gedauert, bis ich dann einigermaßen wieder Luft bekam. Und da habe ich ein Messer geholt. Ja?
Ja.
So, und wollte den anderen abstechen. Und klar, du bist ja nicht mehr Herr deiner Sinne dann. Ja. Und wenn meine Mutter nicht dazwischen gekommen wäre, weiß nicht, was passiert wäre. Und da war für mich irgendwo, ich denke, nein, raus hier, weg. Das willst du alles nicht mehr.
Ja, das ist so krass. Also das ist nochmal so ein anderes Level von Autorität und Angst. Und da wird ja dann auch immer schnell so davon geredet, dass das abhärten und dich irgendwie stark machen soll. Mhm. Also so eine Rechtfertigung mit der kommenden Härte des Lebens und die Vorbereitung auf das, was da irgendwie noch kommen wird. Wo man sich echt so denkt, als ob klein gemacht und geprügelt werden zu irgendwie auch eine annähernd innerer Stärke führen könnte.
Mhm. Stark auf jeden Fall hier, fand ich, die sich ja dann doch sehr bewusst davon verabschieden wollten. Das stelle ich mir auch irgendwie ziemlich schwierig vor. Zumal es auch, glaube ich, genug gibt, die diesen Film dann einfach immer weiterschieben und immer weitertragen. Also den Film von Gewalt und dass das dann einfach immer eher wieder wiederholt wird. Die Dinge, die man erlebt hat und die Art und Weise, wie man selbst erzogen wurde.
Ja, voll. Also so ganz in diesem Sinne hat es uns geschadet. Also das hört man ja auch relativ häufig. Das kann ja gar nicht so schlecht sein, was unsere Eltern da gemacht haben. Wo ich mir auch denke, auch wieder so ein Ding, was dann teilweise aus so einer, ja, ich weiß auch nicht, Demut oder Dankbarkeit oder auch Ehrfurcht gegenüber den Eltern herausgesagt wurde.
Mhm. Ich fand das auch sehr auffällig und war ja, wie vorhin schon kurz angesprochen, vor allem bei den älteren Jahrgängen irgendwie so der Fall. Die wollten, egal wie heftig teilweise ihre Erlebnisse waren und die Erfahrungen, die sie in den Interviews geschildert haben, die wollten einfach kein schlechtes Wort auf ihre Eltern kommen lassen. Die Hürde, also die emotionale Distanz und der Gehorsam gegenüber den Eltern sitzt da einfach so tief, das bleibt dann einfach.
Meine Eltern sind groß geworden in Armut, Not, Angst. Also wirklich, die haben auch Hunger kennengelernt. Vater ist Baujahr 43 oder so in dem Dreh und Mutter 40, so nicht. Mein Gott, die waren 3 Jahre, als der Krieg zu Ende war, oder 6 oder 5 oder tralala. Naja, und die ersten 3, 4 Jahre nach dem Krieg gab es ja nicht. Also die haben und ihre Eltern, die haben ja nur noch und schlimmer und noch viel, was wir sich erlebt. So, und mir wurde beigebracht, dass du diese gottverdammte Schniete und den Fraß und alles zu achten und zu ehren hast und nicht damit hier Blödsinn machst. Also, und wenn du eben das Glas Wasser umgekippt hast, weil das Wasser muss ja irgendwo herkommen, du musst es ja irgendwo machen und tun, denn ach, mein lieber Junge, nun pass mal auf und hol mal den Lappen. Nein, dann gab's Batsch, pass auf.
Ja, das Eltern-Kind-Verhältnis und auch Vorstellungen von Erziehungen waren da einfach echt noch ganz andere. Also klar sind die dann irgendwie auch so Kinder ihrer Zeit, wie man so schön sagt, aber irgendwie fällt es mir auch schwer, das dann so als Erklärung zu akzeptieren.
Ja, ne? Es gibt, also ich denke da auch immer, es gibt ja schließlich auch Leute, die anders gedacht haben. Und aber klar, also es kann ja auch einfach sein, dass einem, naja, sozusagen schon früh das Rückgrat gebrochen wurde und da spielt der Einfluss von Autorität und Gehorsam als Mittel der Wahl sicher auch eine große Rolle. Also wenn dir so dieses Selbstdenken und Reflektieren und auch das Fühlen von Anfang an schon so richtig abtrainiert wird.
Ich habe eben gelernt gekriegt, dass ich auch belogen werde. Und das ist mir in der Schule passiert, das ist mir in meiner Lehre passiert. Naja, das passiert heute auch. Schlag die Zeitung auf, du wirst belogen. Schalt den Fernseher an, du wirst belogen. Das ist leider eine Tatsache. Und deswegen habe ich mitgekriegt, dass ich auch nicht von allen Lehrern, aber ich will ja auch nicht alle Lehrer und nicht jedes Lehrprogramm über ihren Kamm scheren, aber die mussten eben ihre, heute weiß ich das, ihre Politik durchsetzen. Aber da sind sie bei mir gegen die Wand gelaufen. Oder ich bin dann gegen die Wand gelaufen im Umkehrschluss. Weil ich eben gesagt habe, aus, mit mir nicht mehr. Ja, das hat mir mehr geschadet wie genutzt. Also ist das Resümee für mein Leben.
Ja und Arm sagen, Arschkriecher sein, hätte mir wahrscheinlich mehr geholfen, als wie die Tatsache, mein Leben ist kein Scherbenhaufen. Aber, hätte besser laufen können.
Auf jeden Fall auch eine echt bittere Erkenntnis, die er da am Ende so als Lebensresümee für sich gezogen hat.
Ja, voll. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema so Erziehung zum Jungen, also so Stichwort Härte und emotionale Verhärtung beziehungsweise Abhärtung. Was würdest du denn sagen, jetzt als Mutter eines Sohnes eben auch, war das ein Thema für dich? Also hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht?
Nee, also für mich war das kein Thema und es war auch immer ganz klar und eindeutig, dass das hier ein kleines, komplett von mir abhängiges Wesen ist, ganz hilfebedürftig, schutzbedürftig und liebebedürftig und was weiß ich was, wie bedürftig, das halt weint und schreit, wenn es irgendwas hat und ich muss dann irgendwie rausfinden, was es ist und dann versuchen, es zu besänftigen, also beziehungsweise das Bedürfnis zu befrieden. Und da hat es überhaupt gar keine Rolle gespielt, welches Geschlecht es hatte oder beziehungsweise für mich im Verhalten zu meinem Kind. Aber ich würde trotzdem sagen, dass mich das oft geärgert hat und auch frustriert hat. Also so dann das Verhalten der anderen, vor allem der anderen Erwachsenen, wo ich schon oft so dachte, ach scheiße, das müsstet ihr doch echt besser wissen jetzt.
Ja, was denn zum Beispiel?
Na, zum einen der Klassiker, dass man dann halt die ganze Zeit so jungspezifisches Spielzeug bekommt, jungspezifische Klamotte, alles in Blau. Genau, das war dann oft so die Umwelt, aber auch, genau, ich war da einmal auf Reisen, da erinnere ich mich an so einen Moment, da war so eine Frau, die auch mit ihrem Sohn auf Reisen war und die meinte dann so zu mir, dass sie ihren Sohn halt jeden Morgen kalt abduscht und ich meinte so, warum das? Why that? Und sie erklärte mir dann halt, dass es zur Abhärtung sei und er dadurch, und er da irgendwie auch durch müsse, am besten schon früh und dass sie sowas auch nicht machen würde, wenn sie eine Tochter hätte.
So krass.
Und in dem Zusammenhang, da war ich auf jeden Fall auch ziemlich irritiert und unverständlich. Und allgemein würde ich schon auch sagen, im Zuge von so Mutterschaft und Elternschaft begegnet man ja anderen Eltern im Kindergarten, in der Schule, auf der Straße und guckte auch öfter mal oder auch im Verwandtenkreis, würde ich schon auch sagen, dass die geschlechterspezifische Erziehung noch relativ tief sitzt. So. Und bei Jungs viel eher noch so ein Ding von, ey, da musst du durch und jetzt hab dich doch nicht so, bist ein großer Bengelmensch. Und das wird auch meinem Sohn gegenüber schon auch immer mal gesagt. Und dass man da bei Mädchen eher verständnisvoll ist, wenn es weint oder wenn es irgendwas braucht oder keine Ahnung, genau. Trotzdem, ich würde ja ganz generell an der Stelle vielleicht, was diese Erziehung betrifft, einfach sagen, dass da auf beiden Seiten unheimlich viel passieren muss. Also es braucht eine kritische, emanzipative Erziehung für kleine Mädchen und genauso aber auch für kleine Jungs. Einfach, da muss noch unheimlich viel Auseinandersetzung stattfinden. Da muss viel mehr Bildungsarbeit betrieben werden. Ich finde das sehr richtig, dass da Leute in die Schulen gehen, was eben auch Sexualpädagogik schon in der Grundschule betrifft und so weiter.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und aber um nochmal auf diese emotionale Verhärtung zurückzukommen, also was das angeht, würde ich schon sagen, das ist ja auch nichts, was nur Jungen betrifft. Also so emotional verhärtet oder verwahrlost und alleingelassen können unter bestimmten Familienverhältnissen. Genauso gut ja auch Mädchen sein, wo es dann eben keine Frage des Geschlechts ist. Nur, dass sich bei den Mädchen in ihrer weiteren Entwicklung dann, also da passiert einfach was anderes, dass die sich eben dann doch so in so eine Richtung der Kümmerin und Sorgerin bewegen. Und ich würde sagen, da liegt tatsächlich der wesentliche Unterschied zwischen beiden. Also Frauen werden vielleicht auch so erzogen, ne, und auch zu so einer inneren Härte oder zu genau irgendwie sich vor Emotionen zu verschließen und haben da die gleichen Probleme, aber sie kümmern sich dann eben häufig trotzdem noch um diese ganzen Emo-Sachen von anderen und am Ende stehen dann Frauen da und ich kenne auch viele solcher Frauen, die total überfordert sind und das Gefühl haben, dass keiner sich für sie interessiert, dass sie die ganze Zeit nur für andere da sind und das aber auch nicht im geringsten, also da selber auch nicht rankommen und das auch gar nicht mehr kommunizieren können, weil sie selber halt sich nicht mitteilen können und nicht aus dieser emotionalen Verhärtung rauskommen. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch sagen, dass viele Frauen dann in ihren Freundinnen zum Beispiel trotzdem noch irgendwie, die ja auch viel Emo-Arbeit leisten, dann trotzdem vielleicht nochmal eher aufgefangen werden.
Davon wirst du ja auch, also wenn ich daran zurückdenke, was welche Medien mich beeinflusst haben, ich habe ja schon auch viel Bravo, Bravo Girl und wenn ich an so Foto-Love-Stories oder überhaupt an so Geschichten denke, auch so Coming-of-Age-Geschichten, das ist ja schon auch ganz normal gewesen, dass du halt deine Freundinnen-Crew hast und über Sachen redest, über deine Verliebtheiten sprichst. Es ist ja irgendwie ganz anders nochmal normal, auch in allen möglichen Filmen ganz anders normal und gegeben, über das, was in dir vorgeht, hinsichtlich verschiedenster Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Anders als, genau wie du es gerade sagtest, so diese klassischen Männerfreundschaften, wo es dann eher um Musik geht, man trinkt ein Bier und geht kickern oder, weiß ich nicht, eher so aktiv.
Voll. Und wenn, genau, dann reden die Typen halt mit ihrer Freundin dann quasi.
Ja, auf jeden Fall. Das Bild der Frau, die sich sorgt, auch um den Mann sorgt und um seine Befindlichkeiten, das ist sehr, sehr stark. Die Frau als Mutter, als die emotionale Verantwortung übernimmt und das auch nicht erst dann, wenn sie Mutter ist, sondern eben auch schon viel früher gegenüber FreundInnen, PartnerInnen, ArbeitskollegInnen, was weiß ich. Ja, das finde ich wirklich spannend, das Thema Unabhängigkeit, Autonomie und damit ja dann auch ganz eng verknüpft das Thema Verantwortung. Was bei Frauen dann eher, also wenn sie dem so nachgehen, als Kälte oder Unweiblichkeit oder vielleicht sogar als Bindungsangst attestiert wird, wird beim Mann zur Tugend. Der Abenteurer, der Lonesome Rider, der Cowboy.
Ja, der Klassiker, das ging mir sogar zweimal so, dass die Partnerin gesagt hat, sie geht jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr auf Reisen und das hat dann immer damit geendet, dass die Beziehung danach zu Ende war. Deswegen, diese Freiheit in Anführungszeichen ist für mich dann auch zeitlich begrenzt. Also
voll.
Ich, wenn jetzt meine aktuelle Partnerin sagen würde, ich gehe jetzt ein Dreivierteljahr weg, dann wäre es schon hart und wird wahrscheinlich auch wieder mit dem Beziehungsende enden.
Ja.
Ja.
Also es gibt auch Ausnahmen, klar. Und das verändert sich teilweise ja auch schon oder ist immer akzeptierter oder auch normaler, so in unseren Kreisen vor allen Dingen, dass auch Frauen losziehen und sich selbst verwirklichen, unabhängig bleiben wollen, wilde Zeiten haben wollen, Sex, Drugs und ja, keine Ahnung, einfach keinen Bock haben. Auch vielleicht keinen Bock haben auf Kinder, auf Eheschließung beziehungsweise überhaupt so eine vereinnahmende Bindung zu keine Ahnung wem.
Voll, aber ich würde trotzdem sagen, so gerade im Hinblick auf das, was du meintest, so der Agent, der Lonesome Attractive Rider und so weiter, dieses Bild des autonomen Mannes ist ja allgegenwärtig und ich glaube, dass dieses Gerede von Autonomie, natürlich will man irgendwie unabhängig sein und man will seine Projekte machen, aber häufig, wenn das so ganz extrem wird, dann bedeutet das einfach nur, dass man Angst davor hat, sich irgendwie verletzlich zu zeigen oder irgendwie angreifbar zu machen, indem man irgendwie über seine Emotionen spricht und schon auch zeigt so, okay, ich bin nicht immer stark. Und wenn man sich aber selbst diesen Anstrich von, ey, ich bin autonom, ich komme immer alleine klar, ich brauche niemanden, gibt, naja, klar, dann wird man, also dann passt das auch, ne? Also dann kann dir halt keiner was. Insgesamt, also ich würde trotz allem sagen, so vielen Frauen geht das ja auch so. Aber bei denen, wie du es schon gesagt hast, ist es halt niemals attraktiv, sondern die sind dann irgendwie, keine Ahnung, verbittert.
Ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Die Tendenz scheint da sehr klar zu sein. Auch wenn Dinge in der Veränderung begriffen sind, würde ich sagen, dass mit Hinblick und auch vergleichend auf die erste Staffel und die Gespräche mit den Frauen, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es hinsichtlich Themen wie Unabhängigkeit und Autonomie einen fundamentalen Unterschied gab. Also die haben sich viel eher noch in Beziehungen gedacht und Beziehungen thematisiert, auch so, also Beziehung als Ort beziehungsweise Zustand oder auch Gefüge, in dem sie sich verwirklicht sehen und auch verwirklicht sehen wollen. Beziehungen als Selbstverwirklichung. Ich denke auch, dass Mädchen oder Frauen sich so Bedürfnisse nach Autonomie und Unabhängigkeit oft auch schon sehr früh sehr viel härter erstreiten müssen beziehungsweise sich dafür halt rechtfertigen, erklären sollen.
Ich habe niemals so irgendeine Gewalt erlebt in meiner Familie. Das nie. Es ist nur, dass ich weiß, dass meine Schwester einen schwieriger Weg hatte, als ich, auf jeden Fall. Was von meinen Eltern kam, auch von der ganzen Umgebung. Und das war schon etwas, was als normal war. Okay, du bist Frau, ja, es gibt ein paar Sachen, die du einfach runterschlucken musst, das ist so. Mein erstes Frauenbild war meine Mama und meine Schwester. Und wie gesagt, das war nicht aus irgendeiner antisexistischen Erziehung, sondern aus reiner Respekt und Liebe, dass ich gegen die niemals sowas machen dürfte.
Und dein Vater? Also ich meine, ja. Was hat dir dein Vater vorgelebt im Verhalten gegenüber deiner Mutter?
Genau, also mein Vater war schon ein Teil des Serbiens Männergruppe. Was bei ihm ein bisschen anders war als bei anderen Männern, ist, dass er sehr, sehr ein Familienmann war.
Ja, und dann sind wir eben auch ganz schnell wieder bei den Gefühlen und dem Umgang mit diesen. Also, wie erlernt man den? Wo erlernt man den? Wer bringt einem das irgendwie bei? Und das sind dann halt doch meistens die Mütter oder, ja, du schlägst dich halt durch und schaust, wie du bei wem irgendwie Gefühle zeigen kannst oder ob du es überhaupt kannst. Und das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker der Klischees über Männer, also dieses Reden über Gefühle.
Das ist auch wieder dieses typische Bild, was man so hat, dass der Mann nach außen immer so auf stark macht, aber wenn er dann mit seiner Freundin auf der Couch liegt, liegt da in Embryostellung auf ihrem Schoß und verhält sich halt ganz anders so. Und ich glaube, dass das halt bei vielen so der Fall gewesen sein könnte. Und dass man halt sich bei manchen Frauen gedacht hat, so, what the fuck, wie bist du in der Lage, mit so jemandem zusammen zu sein? Mit jemandem, der so richtig krass alpha-mäßig auch stark halt dieses typische Männlichkeitsbild verkörpert. Und dann aber auch so eine starke Frau, also ich kann jetzt keine speziellen Namen nennen, aber ich habe jetzt halt gerade ein Bild im Kopf so. Und die dann aber trotzdem seit unzähligen Jahren mit der Person zusammen ist und einfach weiß, wie sie mit ihm umzugehen hat.
Kommt drauf an, vor welchen Personen. Menschen, die mir sehr nah sind, vor denen kann ich es zeigen. Ich habe mal vor 6 Jahren bei meinem besten Kumpel auf der Couch gesessen und auf seiner Couch geweint vor ihm und seiner Freundin. Und die haben mich getröstet, wegen damals halt Beziehungsgeschichten. Da habe ich jetzt nicht mich irgendwie in den Wand geführt oder so, sondern habe halt einfach die Nähe zu Menschen gesucht, die mir wichtig sind. Aber prinzipiell, ich bin halt ein starker Typ. Bei dem Sport, den ich mache, geht es mir immer darum zu gewinnen. Also ich habe aber früher mehr Probleme gehabt zu verlieren, heute weniger.
Naja, das ist halt dieses Ding, worüber wir geredet haben, dieses Bild, was man halt hat. Natürlich kannst du in der großen Gruppe nicht anfangen, du musst diese Stärke ausstrahlen. Und deswegen kannst du halt nicht anfangen, dann irgendwie, oh Gott, ich will mal wieder in den Arm genommen zu werden, Alter. Da kriegst du halt einen Spruch, dafür kriegst du einen dummen Spruch und dann musst du halt, also du kannst das vielleicht machen, aber dann musst du gut in der Lage sein, das in den angreifenden Sprüchen verarbeiten zu können. Wenn du dann halt, wenn du selbstbewusst genug bist zu sagen, einfach wenn jemand dich dafür angreift, musst du in der Lage sein, einen guten Spruch zurückzubringen, damit dann derjenige, der die Stärke verkörpert, plötzlich unterlegen ist in dem Wortgefecht, sage ich jetzt mal.
Okay, das heißt, aber das bedeutet, dass ja schon auch so ein bisschen, dass Unabhängigkeit Stärke ist und sobald man aber Nähe oder sowas sucht.
Genau, das ist kommt, Schwäche. Ja. Genau, ja, na klar, das sind dann diese typischen Konnotationen, die man dann so hat, aber natürlich ist es jetzt an sich nicht so. Aber in diesem Kreis, in dem ich mich bewege, würde ich natürlich sagen, dass das so ist, natürlich. Und deswegen sage ich halt, das wird mir von einigen Leuten halt hoch angerechnet, wenn man sich mit mir unterhält, dass man einfach auch mal irgendwie diese Maskerade, sage ich jetzt mal, einfach fallen lassen kann und einfach mal offen darüber reden kann, was jetzt irgendwie gerade so in der Gefühlswelt los ist oder sowas.
Das mit den emotionaleren Gesprächen irgendwie, das, und das würde ich auch sagen, ist mir einfach willig selber, so ganz eigensinnig irgendwie, dass ich, so das war auch mag, irgendwie mich mit, also männlichen Freunden irgendwie, über ein abstraktes Thema zu unterhalten, aber irgendwie auch so diese Frage, wie geht's dir so ehrlich und irgendwie tiefgehend, wie die ist, irgendwie zu beantworten zu können in einem Männergespräch, so das fände ich gut.
Und ich finde, das ist auch ein ziemlich guter Schlusssatz, mit dem wir direkt in die nächste Folge übergehen in 2 Wochen, wo es dann um das Suchtverhalten mit Fokus auf Alkoholkonsum gehen wird.
Da gibt es ja auch wirklich ganz spannende Aufnahmen, weil wir ja sogar in einer Entzugsklinik waren, um dort mit einem der Männer ins Gespräch zu kommen.
Genau, und wichtig an der Stelle wäre vielleicht noch zu sagen, dass wir diesen Komplex, den wir hier zu beschreiben versuchen, also in keinster Weise als Zwangsläufigkeit darstellen wollen. Also emotional verhärten kann man auch aus anderen Gründen außerhalb des Geschlechterverhältnisses und der Familie. Mhm. Man kann natürlich auch alkoholabhängig werden, wenn man genug emotionale Zuwendung bekommen hat.
Genau, und Gewalt, wo wir auch konkret gefragt haben, ob Gewalt etwas Männliches ist, hat ihren Ursprung keineswegs nur in irgendwelchen zerrütteten Familienstories oder so. Ja, wie immer, es gibt keine einfachen Antworten und im Fokus stehen hier ja ohnehin die Befragten und von unserer Seite, ja, ist es vor allem die Suche nach einer Beschreibung des Status quo und der Versuch, den Ist-Zustand aus der Brille der unterschiedlichen Individuen zu beschreiben.
Macht's gut.
Bis nächste Woche. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven. A mind that's weak to the company store.